Liebe Sandra, ich bin auf der Suche nach einem Futter oder anderen Ideen, die das Immunsystem meines Pferdes stärken könnten. Und ich habe mich gefragt, ob du in deinem Programm auch ein Immun-Power-Futter hättest. Ich habe gesehen, dass du zu allen möglichen Themen spezielles Futter anbietest. Mich würde interessieren, ob du hier auch was fürs Immunsystem hättest oder planst. Da würde ich mich sehr über deine Antwort freuen.
Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere oder schreib mir, wenn dich ein Thema interessiert oder wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Und mit ein bisschen Glück ist dann auch bald deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Mit Dr. Sandra Löckener.
Die Frage, ob es ein Immunpower in meinem Pferdefuttershop geben wird oder warum es denn noch keins gibt, wird mir ganz, ganz oft gestellt, genauso wie generell die Frage, boah, Sandra, was kann ich denn tun, um das Immunsystem meines Pferdes ein bisschen zu boosten? Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache heute mal eine Folge für euch, wo ich mich genau dieser exemplarischen Frage widme und euch so ein bisschen erzähle, was man in der Pferdefütterung tun kann für das Immunsystem und ab welchem Punkt man definitiv die Finger davon lassen sollte, das Immunsystem noch weiter anzuregen. Ich hoffe, ich klinge momentan nicht so müde, weil ich habe ja momentan 9 Hundewelpen im Alter von 4 Wochen und ich habe wirklich sehr schlaflose Nächte schon seit einiger Zeit, weil 9 ist echt ein Haufen und meine Hündin fühlt sich tatsächlich so ein kleines bisschen überfordert, das alleine zu bewältigen. Deshalb bekommt sie da meine Unterstützung. Ich hoffe, dass ich mich trotzdem klar und deutlich artikulieren kann und werde mich natürlich größtmöglich bemühen, dass ihr nichts davon merkt. Und vielleicht kann ich ja im Outro noch mal ein kleines bisschen was zu den Welpen erzählen. Dann kann jeder selbst entscheiden, ob er nach dem Pferdethema beendet oder sich noch ein klein bisschen Welpenspam reinzieht. Also jetzt erstmal ganz viel Spaß zum Thema Immunboosting. Immunboosting. Geht das überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll? Schauen wir uns das mal genauer an. Zunächst mal könnt ihr euch das so vorstellen, das Immunsystem ist praktisch über den ganzen Körper verteilt. Das heißt, überall im Pferdebody finden wir Immunzellen und wie gut die Abwehr dieser Immunzellen gegen Krankheitserreger funktioniert, hängt als allererstes mal von der angeborenen Immunantwort unserer Pferde ab. Das heißt, damit kommen die auf die Welt und da ist gewissermaßen schon mal so ein bisschen vorgegeben, mit welcher Stärke des Immunsystems die Kleinen auf die Welt kommen. Es gibt dann weiterhin noch eine erworbene Immunantwort, die hängt dann von verschiedenen Faktoren ab, die sich durch die Geburt, durch die Aufzucht und so weiter ergeben. Also beispielsweise Fohlen, die nur im Stall gehalten werden, die einfach wenig Kontakt zur Außenwelt haben, die vielleicht in Stadtnähe leben, die mit verschiedenen Schadstoffen vielleicht schon in Kontakt kommen in jungem Alter, die prägen tatsächlich ein schlechteres Immunsystem aus als beispielsweise Fohlen, die viel draußen sind, die weit entfernt von großen Städten sind, also von beispielsweise Belastungen durch Feinstaub. Da spielen dann ganz, ganz viele verschiedene Faktoren mit rein. Aber so entscheidet sich erstmal A durch die angeborene Immunantwort und dann durch die weiterhin erworbene Immunantwort, wie stark denn generell das Immunsystem ist. Weiterhin hängt die Immunantwort dann auch noch so von der generellen körperlichen Verfassung ab. Also ist unser Pferd körperlich fit? Ist unser Pferd übergewichtig, untergewichtig? Welchen Belastungen ist es ausgesetzt? Also ist es Überlastungen ausgesetzt? Ist es Stress ausgesetzt? Und so weiter. Jetzt kennst du das bestimmt auch. Ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer und halt Pferdebesitzer fragen sich immer so, durch welche Nährstoffe kann ich denn irgendwie das Immunsystem boosten? Also man kennt es ja von sich selber auch, wenn man irgendwie denkt, boah, ich will was für mein Immunsystem tun, kauft man sich zum Beispiel mal einen schönen Smoothie oder schnipselt sich einen schönen Obstsalat und hat das Gefühl, dass man sich dann einfach was richtig Gutes fürs Immunsystem tut. Ja, stimmt das denn überhaupt? Ich würde sagen, jein, und das erkläre ich mal ganz kurz. Also ja, es stimmt. Das Immunsystem braucht bestimmte Nährstoffe, um überhaupt zu funktionieren. Das heißt, bei einem Nährstoffmangel an irgendeiner Stelle ist es schon so, dass das Immunsystem in seiner Funktion eingeschränkt ist. Und es ist auch generell so, dass diverse Erkrankungen bei Pferden tatsächlich eine Folge von Fehlernährung sind. Also das heißt, viele, viele gesundheitliche Probleme sind darin begründet, dass in der Ernährung der Pferde irgendwas falsch gemacht wird, irgendwas nicht stimmt. Und das kann zum Beispiel auch sein, weil ihnen irgendwas fehlt. Ich sage jetzt mal einfach irgendein Beispiel, was zum Beispiel eine Fehlernährung sein kann. Man weiß zum Beispiel, dass Fettzellen indirekt das Wachstum von Krebszellen fördern. Also das heißt, Pferde, die sehr übergewichtig sind, ne, je mehr Fettzellen die haben, ist natürlich auch indirekt so ein bisschen das Krebsrisiko erhöht. Das ist jetzt einfach mal so ein plakatives Beispiel, aber das bewirkt sich natürlich auf alles Mögliche aus, auf die Muskulatur, Magenthematik, ganz, ganz viel, Allergien. Also es gibt wirklich ganz, ganz viel, wo sich die Ernährung ganz, ganz stark drauf auswirkt. Und es ist schon so, dass eben der Nährstoffbedarf in allen Bereichen gedeckt sein muss bei einem Pferd, dass ein Immunsystem gut funktionieren kann. Aber ist der Bedarf an Nährstoffen gedeckt, dann kann man es praktisch nicht noch stärker machen durch noch mehr Nährstoffe. Das funktioniert nicht. Denn wenn das so wäre, dann könnten wir eigentlich durch dieses Immunboosting bei unseren Pferden Autoimmunerkrankungen hervorrufen. Also das sind praktisch Erkrankungen, bei denen der Körper das körpereigene Gewebe bekämpft. Wir könnten Nahrungsmittelunverträglichkeiten hervorrufen. Also das heißt einfach generell Erkrankungen, die entstehen, wenn das Immunsystem zu stark ist. Ja, das ist nämlich in beiden Fällen zum Beispiel der Fall. Ein zu starkes Immunsystem reagiert letztendlich zum Beispiel bei einer Allergie auf irgendwelche Allergene so, als wären das Krankheitserreger und fährt halt die ganze Kaskade hoch, um, ja, wie es normalerweise machen würde, wenn er Parasiten oder Viren oder Bakterien oder irgendwas abwehren möchte. Und Autoimmunerkrankung ist halt auch ein Riesenproblem, weil eben der Körper auf einmal beginnt, das Immunsystem gegen sein eigenes Gewebe zu richten. Und man geht schon davon aus, dass diese Problematiken eine Folge sind, wenn das Immunsystem tatsächlich zu stark ist. Vielleicht mache ich zu dem Thema auch irgendwann nochmal eine eigene Podcast-Folge, weil ich finde, also gerade mit dem Thema Allergien befasse ich mich ja ganz, ganz viel, wisst ihr bestimmt schon. Und ich finde das wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema und da kann ich dann nochmal gezielter darauf eingehen. Aber so viel kann ich jetzt eben schon mal sagen. Die Vorstellung, dass man das Immunsystem ohne Ende boosten kann, ist tatsächlich sogar gar nicht so gut biologisch gesehen. Ja, das heißt eben, Nährstoffbedarf sollte auf jeden Fall gedeckt sein. Aber darüber hinaus können wir nicht noch zusätzlich was tun, damit das Immunsystem besser funktioniert. Also nur bei einem Mangel können Nährstoffe praktisch helfen, das Immunsystem zu stärken. Es gibt da generell auch keine Ausnahme. Es gibt immer wieder so Trends, bestimmt kennt ihr das auch. Eine ganze Zeit lang zum Beispiel war Vitamin E der Trend. Also überall hieß es, in jedem Futtermittel war Vitamin E zugesetzt und es hieß, ja, Vitamin E super und Immunsystem wird dadurch total gepusht und yeah, yeah, yeah. Was gab's noch für Trends? Momentan habe ich das Gefühl, es könnte der Trend ein bisschen zu Vitamin D gehen. Also da wird irgendwie auch alles Mögliche behauptet. Vitamin D schützt vor Krebs, schützt vor Arthrose, schützt vor, keine Ahnung, irgendwie allem. Tatsächlich ist es aber so, in der Humanmedizin ist das eigentlich sehr, sehr gut untersucht, dass Vitamin D auch zu Vergiftungen führen kann. Also wenn man zu viel Vitamin D einnimmt, in der Annahme, man bräuchte das dringend, um sich für Erkrankungen zu schützen oder eben das Immunsystem zu boosten, dann kann das tatsächlich zu massiven Nierenproblemen bis hin zu Nierenversagen führen oder auch zu Herzproblemen. Das sind typische Reaktionen von einfach zu hohen Dosen an Vitamin D. Also das heißt, auch Vitamin D kann man nicht einfach so ohne Sinn und Verstand zuführen beim Pferd, sondern da ist überhaupt die Frage, hat das Pferd denn einen Mangel? Denn glücklicherweise sind Pferde ja doch immer mehr dem Sonnenlicht ausgesetzt und können dadurch einfach gut Vitamin D produzieren. Aber ich will nur sagen, es gibt immer wieder so Trends, wo man irgendwie das Gefühl hat, boah, dieses Vitamin brauche ich jetzt auf jeden Fall für mein Immunsystem. Und es gibt eigentlich keinen dieser Trends, der irgendwie wissenschaftlich belegt werden konnte. Ich komme nachher nochmal drauf zurück, warum das möglicherweise dennoch funktionieren kann. Das ist ein ganz spannender Aspekt. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei dem Thema. Nährstoffe über den Bedarf hinaus gefüttert bringen dem Immunsystem nichts Zusätzliches. Es gibt weiterhin ein paar ganz interessante Pflanzen, die immunaktiv sind. Und das ist jetzt wirklich spannend, also beispielsweise Ingwer oder auch Kurkuma. Da konnte man in vitro schon einen Effekt auf Immunzellen feststellen. Also in vitro bedeutet praktisch außerhalb des Körpers. Also unter experimentellen Bedingungen, also beispielsweise in irgendeiner Art von Glas, konnte man da einen Effekt feststellen, aber in vivo nicht. Das heißt, es gibt diverse Tierversuche, die versuchen, eine positive Wirkung von Ingwer oder Kurkuma auf das Immunsystem zu untersuchen. Und so richtig kann man nicht sagen, dass einfach der Großteil der Studien hervorbringt, dass das irgendwie einen Effekt aufs Immunsystem hat. Das Problem ist auch, dass man eigentlich, wenn man diese Pflanzen füttert, da sind halt meistens ja die immunaktiven Substanzen natürlich auch nicht so mega hoch dosiert drin. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass man halt im lebenden Objekt sozusagen, oder sagen wir mal im Subjekt, kann man vielleicht gar nicht die Dosierung erreichen, die man theoretisch bräuchte, damit es einen Effekt auf die Immunzellen hat, weil es dann halt toxisch wäre. Oder es wäre zum Beispiel auch möglich, dass es gar nicht einfach so gut aufgenommen wird im Körper. Also das heißt, diesen Effekt, den man eben in vitro sieht, dass man immer, und daher kommt, dass das immer wieder gesagt wird, ja, das ist der totale Immunbooster und so, den konnte man in Tierversuchen bislang noch nicht nachweisen, nicht ausreichend. Was aber so ein bisschen auch der Vorteil ist daran, ne? Also der Nachteil ist, man müsste halt irgendwie so viel davon füttern, dass wir halt irgendwie in den Bereich kommen, wo das theoretisch wirksam ist und dann wissen wir immer noch nicht, ob es gut verstoffwechselt wird. Aber was halt so ein bisschen der Vorteil ist, wir haben halt die gesundheitsfördernden Stoffe, die drin sind in diesen Pflanzen, die sind nicht chemisch isoliert. Nicht chemisch isoliert, auch nicht synthetisch hergestellt. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die einfach in der Pflanze sind. Und das heißt eben im Umkehrschluss, dass wir für gewöhnlich unsere Pferde damit auch nicht so leicht überdosieren können. Weil bei synthetischen Produkten, also beispielsweise bei Zusatzfutter, nehmen wir mal an, es gibt ja so Zusatzfutter zum Beispiel, wenn jetzt ein Pferd, typischstes Beispiel, Selenmangel, ja. Wenn man Selenmangel hat und der Tierarzt sagt, hier komm, füll mal auf, drück dir so ein Präparat in die Hand, was irgendwie hochdosiert Selen enthält, damit kann man sein Pferd definitiv vergiften. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn man jetzt so Pflanzen füttert, wo vielleicht auch Nährstoffe drin sind oder so, da kann das einfach nicht so leicht passieren, weil für gewöhnlich nehmen die da echt, also das wäre halt schwierig, da eben so eine Menge aufzunehmen. Ich meine, es ist nicht unmöglich, das muss ich an der Stelle sagen, es ist nicht unmöglich, man muss trotzdem einfach im Auge haben, was man füttert und warum. Aber tendenziell passiert das einfach nicht so schnell, dass man da wirklich eine Vergiftung herbeifüttern kann, wie das halt bei synthetischen Präparaten der Fall sein kann. Und in Deutschland ist das ohnehin so, dass da eigentlich kontrolliert wird, dass bei Zusatzfuttermitteln für Pferde, wenn die auf den Markt kommen, dass die eben nicht zu hoch dosiert sind. Also da muss teilweise ein bestimmtes Verhältnis sein zwischen entweder einem Trägerstoff und einem Nährstoff oder Nährstoffen untereinander oder so. Also da gibt es bestimmte Richtlinien. Also das kann ich auch bestätigen, ne, weil ich ja eine eigene Futtermittellinie habe. Das wird genauestens überprüft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie engmaschig oder wie gut das überprüft wird. Also ich kann nicht sagen, ob man sich dazu 100% verlassen kann, dass in Deutschland jedes Zusatzfuttermittel, was für Pferde auf den Markt kommt, da wirklich überprüft wurde. Aber ich kann nur sagen, rein theoretisch gibt es diese Überprüfung. Und ich mache das beispielsweise auch A, bei meinen Futtermitteln oder B, auch wenn ich eben Berechnungen mache, dass ich einfach auch immer einen zweiten Blick drüber schauen lasse. Also ich habe eine Kollegin, die ist Tierärztin und wir machen das gegenseitig, dass einfach immer noch einer die Berechnung sozusagen gegencheckt, dass man einfach halt weiß, okay, da ist halt nichts irgendwie, was überdosiert drin ist oder irgendwie falsch berechnet wurde oder so. In anderen Ländern gibt es diese Überprüfung teilweise nicht. Das heißt, da müsst ihr echt vorsichtig sein, wenn ihr euch vielleicht irgendwelche Zusatzpräparate aus dem Ausland kauft, weil die, weiß ich nicht, möglicherweise billiger sind oder keine Ahnung, was das für Gründe haben kann. Aber ich will nur sagen, es gibt diese Reglementierung möglicherweise im Ausland nicht. Und deshalb kann man da sich nicht so sicher sein, dass das nicht wirklich in irgendwelchen gesundheitsschädlichen Dosierungen zusammengesetzt ist. Das sind jetzt mal die biochemischen Zusammenhänge. Und jetzt kommen wir nochmal auf den Punkt, dass ich vorhin gesagt habe, beispielsweise, naja, also so belegt ist es nicht, dass irgend so ein Trendvitamin wirklich irgendwie das Immunsystem boosten kann. Aber das kenne ich wirklich zuhauf, dass es irgendwelche Sachen gibt, die theoretisch wissenschaftlich erwiesen sind, dass sie halt keinen biochemischen Wirkungszusammenhang haben oder ja, irgendeine Wirksamkeit überhaupt. Aber die Pferdebesitzer sagen einfach, das hilft meinem Pferd mega gut. Und das ist jetzt ein ganz interessanter Aspekt, den nennt man Psychoneuroimmunologie. Und was damit gemeint ist, ist letztendlich, dass man weiß, dass das Immunsystem und die Psyche eine Wechselwirkung haben. Ihr habt bestimmt auch schon mal den Begriff des Placebo-Effekts gehört. Und der wirkt sich in Bezug auf Vitaminpräparate ganz, ganz stark aus. Den gibt es auch in anderen Bereichen, aber das ist ein ganz interessantes Phänomen. Der Grund dafür, dass das überhaupt funktioniert, ist eine Bedeutungszuschreibung. Also das heißt, der Besitzer geht davon aus, weil das möglicherweise auch irgendwo im Internet so zu lesen ist, ne, das ist ja so schon ein Riesenproblem. Irgendjemand schreibt halt ins Internet, behauptet irgendwas, eigentlich wissenschaftlich völlig widerlegbar. Vier andere lesen das, wiederholen das im Internet und wenn du googelst, hast du auf einmal auf der ersten Seite fünfmal das Gleiche wiederholt, dann gehst du davon aus, ja okay, dann stimmt das ja, ne? Das ist ja auf fünf verschiedenen Seiten geschrieben, dabei ist eigentlich alles aus der gleichen Quelle gekommen, die eigentlich gar nicht validiert ist. Ja, das habe ich ganz, ganz oft, wenn man irgendwas googelt. Und das heißt, es kann halt sein, dass man als Pferdebesitzer irgendwo liest, diese oder diese Substanz hat halt die und die Wirkung. Und weil man dann so stark davon ausgeht, dass es wirklich diese Wirkung hat, bemerkt man dann auch einen Effekt. Oder was wir auch nicht wissen ist, wie sehr bildet man sich diesen Effekt dann ein? Oder, weil man ja auch das Gefühl hat, ne, man hat jetzt auch was getan gegen irgendein bestimmtes Problem. Oder wie sehr wirkt sich das auch aufs Pferd aus, ne? Also ich meine, Pferde sind super, super feinfühlig und ich schließe das auch nicht aus, dass die Tatsache, dass ich meinem Pferd was fütter, von dem ich super begeistert bin und jetzt davon ausgehe, dass das dem Pferd richtig gut hilft, dass das sich irgendwie positiv aufs Pferd auswirkt. Das kann, also ich bin mir dafür ganz, ganz viele Erkrankungen ziemlich sicher, dass das einen großen Effekt haben kann. Also generell diese Psychoneuroimmunologie hat eine gewaltige Wirkung, die echt nicht zu unterschätzen ist. Aber trotzdem ist es halt so, wissenschaftlich gesehen, biochemisch gesehen, gibt es diesen Zusammenhang nicht. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, ja, dass wir halt irgendwie lesen, ja, das ist super gesund für das Pferd und dann mischen wir das vielleicht noch mit drei anderen Dingen, kochen da ein bisschen rum und füttern das dann so liebevoll lächelnd unserem Pferd, darf man noch was ganz anderes nicht unterschätzen. Und zwar den Umstand der Nahrungsaufnahme. Also der Umstand oder sagen wir mal der Kontext, in dem unser Pferd frisst, beeinflusst ganz massiv, wie die Nahrung verwertet wird. Also man weiß das auch aus der Humanmedizin, dass beispielsweise die soziale und die soziale Umgebung, in der man ist, total, also das kann dazu führen, also Menschen zum Beispiel, die, weiß ich nicht, immer allein gegessen haben oder so, ach schnell, Mittagspause, nebenbei arbeiten und irgendwie was essen, was irgendwie, wo man jetzt auch nicht so das Gefühl hat, man tut sich so richtig was Gutes, aber mei, der Hunger ist halt weg oder so. Wenn diese Menschen dann auf einmal in einem sozialen Kontext essen, also beispielsweise, weil sie den Job wechseln und es ist im neuen Büro total normal, dass man einfach eine lange Mittagspause hat, dass man sich mit netten Kollegen gemeinsam hinsetzt, vielleicht sogar sich gemeinsam irgendwas zu essen holt, was irgendwie allen schmeckt. Und wenn man dieses soziale Surrounding hat beim Essen, reduziert das nachweislich Entzündungsprozesse im Körper, fördert die Bildung von so Killerzellen, also auch so eine Art Abwehrzellen und hat einfach wirklich eine gesundheitsfördernde Wirkung. Und das ist nicht zu unterschätzen, auch für unsere Pferde, weil die sind ja noch viel mehr soziale Tiere als wir. Ja, das heißt, es macht für ein Pferd einen Riesenunterschied, ob ich jetzt beispielsweise so huschi-huschi dem nach dem Reiten irgendwie seinen Eimer dahin stelle, bin eigentlich schon voll in a hurry, tu noch schnell das Sattelzeug nebenbei weg. Das Pferd spürt auch irgendwie so meinen Stress, guckt außerdem eh schon so ein bisschen gestresst, warum stehe ich hier alleine in der Stallgasse, wo sind eigentlich die anderen? Und während es so gestresst umherguckt und die Hälfte seines Müslis fliegt irgendwie aus dem Becher raus, frisst es seine Sache. Das ist wirklich eine ganz, ganz andere Verwertung, die dann anschließend stattfindet, als wenn ich selber mir die Zeit nehme, mein Pferd da was Leckeres kredenze, was mir irgendwie auch Freude bereitet, ihm das zu füttern. Dann stehe ich vielleicht noch daneben, bewundere mein Pferd, weil es ja das Schönste auf der ganzen Welt ist, tätschle ihm den Hals dabei. Mein Pferd steht in einer Umgebung, wo es sich sicher fühlt, wo es irgendwie keinen Stress hat und dann geht es anschließend wieder irgendwie, was weiß ich, zurück zu seinen Kumpels. Das ist ein Riesenunterschied, wie die Nahrung verwertet wird. Und das heißt, also das wirkt sich natürlich nicht nur auf diese Situation aus, wenn wir da unser Zusatzfutter zurechtmischen, sondern das gilt natürlich auch für den ganzen restlichen Tag des Pferdes. Also beispielsweise, also ich meine, was frisst das Pferd am allermeisten? Heu oder im Zweifelsfall Gras. Also das heißt, sich diese Situation anzuschauen, wie das Pferd da frisst, ist super, super wichtig dafür, wie viel das Pferd überhaupt schon aus seinem Grundfutter Heu rausziehen kann an sinnvollen Dingen. Also das heißt, wenn das Pferd jetzt an irgendeiner Raufe steht, wo super Action ist, weil irgendwie ständig kommt der Chef, boxt dich weg, dann kommt der Vizechef, dann bin ich aber doch irgendwie bei dem Chef, das heißt, ich box dann den weg. Und wenn die ganze Zeit da so ein Thema ist und die Pferde halt nicht in Ruhe stehen und fressen können, wirkt sich das negativ aus. Genauso zum Beispiel, keine Ahnung, Pferd, diese Futterautomaten. Also manche sind da einfach wirklich blöd eingestellt für die Gesundheit des Pferdes. Das Pferd geht da rein, hat voll Hunger und hat dann eine begrenzte Zeit, in der es niemals freiwillig aufhören würde zu fressen. Das heißt, es geht da rein, es weiß genau, Mist, in einer Viertelstunde muss ich wieder raus. Das heißt, es spachtelt halt, was geht irgendwie schnell in dieser Viertelstunde rein. Meistens ist es heute dann auch noch frei verfügbar in der Zeit. Also hier so Stopf, Stopf, Stopf. Ich muss ja möglichst viel aufschlingen. Ich stehe auch nicht neben irgendeinem Kumpel oder so. Ich bin einfach in meinem Automaten da drin. Und dann muss ich irgendwie nach einer Viertelstunde wieder raus und muss wieder warten, bis ich eine Stunde später wieder rein darf. Also sowas ist eigentlich total schlecht für die Verwertbarkeit von Futter. Hingegen, wenn ich jetzt einfach irgendwie, ist total individuell, ne? Manche Pferde lieben das, in einer Gruppe zu essen, wenn die einfach so ihre dicksten drei Kumpel um sich rumstehen haben. Man frisst gemütlich, man schlendert vielleicht auch noch so ein bisschen rum. Also viele Pferde lieben das ja so von Fressplatz zu schlendern. Oder auf der Koppel ist es natürlich sowieso öfter gegeben, dass wir immer so ein bisschen hier grasen, ein paar Schritte gehen, wieder hier grasen. Dann gibt's wieder andere Pferde zum Beispiel, die fressen gar nicht so gern in Gesellschaft. Die mögen das halt total, wenn sie beispielsweise den ganzen Tag draußen waren, kommen dann abends rein in ihre Box, haben da ihre Portion, wo sie genau wissen, da kann ich mir so lange Zeit lassen, wie ich will. Die wird nicht leer gehen, niemand drängt mich da weg, niemand stört mich dabei. Also das lohnt sich auch da einfach ganz individuell zu beobachten, welche Art des Fressens vielleicht für das Pferd total angenehm ist und auch eben wirklich zu überlegen, wo fütter ich denn mein Pferd am besten? Also einfach mal so beobachten, okay, wenn ich mein Pferd jetzt so das typische Eimerchen irgendwie nach der Arbeit gebe oder sowas, wie verhält sich mein Pferd dabei? Ist dieser Platz, wo ich das fütter, super angenehm? Man kann ja auch noch zum Beispiel es noch angenehmer machen, dass man das Pferd irgendwie, dass man dem ein bisschen eine Wärmedecke drauflegt oder so, dass es sich halt super wohlig fühlt, dabei noch frisst und man ihm gleichzeitig noch den Schweif verlässt, wenn es das super gern mag oder irgendwie so. Also, was ich damit sagen will, das Fressen angenehm zu gestalten, macht tatsächlich richtig, richtig Sinn. Mir fällt jetzt gerade auch noch ein Beispiel ein. Also ihr habt ja bestimmt auch schon mal von der positiven Wirkung von mediterranem Essen gehört, ne? Also mediterranes Essen ist ja eigentlich super gesund. Es gibt ja auch so Untersuchungen, wo leben eigentlich so die gesündesten Menschen auf der Welt. Und da ist tatsächlich so ein italienisches Bergdorf ganz, ganz weit vorne. Und jetzt hat man einen Versuch gemacht und hat sich angeschaut, wenn das mediterrane Essen so gesund ist, was ist, wenn das in anderer Umgebung stattfindet? Also zum Beispiel im Altenheim. Also wenn man jetzt im Altenheim den älteren Menschen, jeder sitzt allein auf seinem Zimmer und kriegt da auf seinem Tablettchen irgendwie mediterranes Essen serviert, hat man gar keinen positiven gesundheitlichen Aspekt bemerkt. Das heißt, es ist nicht das Essen an sich, was möglicherweise so gesundheitsfördernd ist, also kann schon on top sein, aber offensichtlich hat es nicht diesen krassen Effekt alleine, sondern wahrscheinlich wirkt es in seiner Umgebung. Denn klar, kennen wir alle aus dem Urlaub, wie essen die Italiener und alle mediterranen Länder? Die lassen sich super viel Zeit, Essen ist die wichtigste Zeit des Tages. Definitiv dreht sich alles ums Essen und die Arbeit wird um das Essen platziert und nicht das Essen um die Arbeit. Dann sitzt man zusammen und im Zweifelsfall trinkt man noch irgendwie ein leckeres Gläschen Vino dazu oder so. Und das ist einfach, also Essen ist immer die schönste Zeit des Tages. Es wird sich immer Zeit genommen dafür. Im Zweifelsfall macht man danach noch ein kleines Nickerchen und dann geht's irgendwie wieder weiter mit dem Tag. Und dieser Kontext führt offensichtlich dazu, dass das mediterrane Essen, was schon möglicherweise auch noch gesund ist an sich, aber dann offensichtlich so massiv gut verwertet werden kann, dass es wirklich einen gesundheitsfördernden Aspekt hat. Also das auch nochmal so als Beispiel, wie wichtig das ist tatsächlich, wie der Kontext ist, in dem die Pferde die Nahrung aufnehmen. Und ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen. Das heißt, Immunboosting ist A, nicht so richtig möglich über das Futter. Und B, wollen wir das auch nicht hundertprozentig. Wir wollen nur, ganz, ganz wichtig und auch nicht schludern lassen, dass der Bedarf wirklich gedeckt ist. Also das kann sich schon auswirken, wenn irgendwo ein Mangel ist. Aber darüber hinaus zu sagen, okay, der Bedarf an beispielsweise Zink bei meinem Pferd ist gedeckt, aber ich glaube, ich mache noch mal so eine Zinkkur im Fellwechsel, die tut dem immer gut. Nee. Ist wirklich richtig unwahrscheinlich, dass die irgendwas tut fürs Immunsystem, für den Fellwechsel oder sonst was. Rausgeschmissenes Geld, einfach sparen und lieber so ein bisschen mehr irgendwie in das Surrounding investieren, wie das Pferd praktisch die Nahrung aufnehmen kann. Und ich weiß nicht, wie viele von uns jetzt gerade selber auch so ein bisschen diese Pferdeköche sind, also dass man eigentlich so mehrere verschiedene Dinge hat, tut schön hier von der Hand dazu, da eine Hand dazu, im Zweifelsfall kocht man es noch auf oder man kocht zu Hause vor und ach, man kann ja alles Mögliche für sein Schätzchen machen oder vielleicht seid ihr aber auch selber gar nicht so einer und belächelt die immer, weil es gibt bestimmt, in jedem Stall gibt es die und wenn ihr bisher die immer belächelt habt und immer gedacht habt so, was macht Gabi denn da? Also als ob Bronco jetzt da irgendwie eine gekochte Mahlzeit braucht. Unterschätzt es nicht. Fürs Pferd zu kochen ist nicht lächerlich, sondern eigentlich Soul Food fürs Pferd. Und in diesem Sinne, Ladies und Gentlemen, lasst uns die Kochlöffel schwingen. Weil klar ist es jetzt nicht notwendig, dass wir jetzt alle kochen. Aber der Kontext, ne? Einfach bisschen eine Prise Liebe mit da rein, sich die Zeit nehmen, dabei zu sein, wenn das Pferd frisst und auch gut zu beobachten, wie frisst das Pferd ansonsten, fühlt es sich dabei maximal wohl. Das ist wirklich was, was man einfach fürs Immunsystem tun kann und was einen ganz nachgewiesenen Effekt hat aufs Immunsystem. Und generell darüber hinaus, also über ein funktionierendes Immunsystem hinaus, wäre ein Immunboosting möglicherweise sogar schädlich. Ja, das heißt, es ist auch nicht sinnvoll, sozusagen permanent darüber nachzudenken, das Immunsystem muss noch stärker, noch aktiver, keine Ahnung was sein, schon gar nicht vorsorglich. Wenn alles gut ist, wenn wir keine Infektionskrankheiten haben und nichts, let it be, dann funktioniert einfach alles. Also dann kann es sogar eher schädlich sein und kann eher eben Allergien oder Autoimmunerkrankungen oder sowas begünstigen, wenn man dann alle möglichen Maßnahmen ergreift, um das Immunsystem irgendwie noch zu boosten. So, damit habe ich euch jetzt die Frage beantwortet, warum es bei mir im Futtermittelshop kein Immunpower gibt, weil es einfach echt nicht sinnvoll ist. Und was nicht sinnvoll ist, das werde ich auch niemandem verkaufen. Ich habe es am Anfang im Intro versprochen. Während ihr jetzt direkt schon den Kochlöffel schwingt und eine super leckere Mahlzeit, die ihr in entspanntester Umgebung eurem Pferd kredenzen werdet, vorbereitet. Nein, also versteht mich nicht falsch, ne? Es muss nicht zwingend gekocht werden. Das ist einfach nur ein Sinnbild dafür, dass man einfach eine schöne Mahlzeit fürs Pferd vorbereitet, in gutem Kontext. Während ihr das jetzt macht, kann, wer will, noch ein kleines bisschen meiner Welpen-Story lauschen, weil die, also irgendwie haben ja auch ganz viele von uns, glaube ich, Hunde. Gibt sehr, sehr viele Reitbegleithunde und ich habe auch welche und habe eben jetzt ganz viel Nachwuchs. Und da erzähle ich euch jetzt ein bisschen was. Also wer Lust hat, kann sich jetzt noch ein kleines bisschen Welpen-Stories reinziehen. Es wird auf jeden Fall nichts Inhaltliches mehr zum Thema Pferdegesundheit geben. Damit geht's weiter in der nächsten Folge. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und bis dahin verabschiede ich mich jetzt nochmal so halbwegs in die Welpenwelt. Also, ich habe eine Hündin und einen Rüden. Und es gibt verschiedene Gründe bei meiner Hündin und bei meinem Rüden, dass die bislang noch nicht kastriert sind. Meine Hündin, die war auch einfach sehr jung und mein Rüde, der hat bestimmte Thematiken, weshalb eine Kastration nicht so mir angeraten wurde. Also habe ich mich nach sehr, sehr langer Recherche und Austausch mit meinen Tierärzten dazu entschieden, dass mein Rüde einen Kastrationschip bekommt. Das ist praktisch ein Chip, der wird einmal im Jahr gesetzt und der unterdrückt die Testosteronproduktion auf ein bestimmtes Level, sodass die Hunde nicht mehr zeugungsfähig sind. Und ich war mit diesem Chip super, super zufrieden. Ich habe mich auch mit ganz vielen Züchtern ausgetauscht, die das anwenden und so eben wirklich richtig intensiv damit befasst. Und mein Rüde hat das jetzt 4 Jahre lang bekommen und es hat super geklappt und dem ging es total gut. Und für mich war das wirklich die ideale Situation. Aber turns out, beim letzten Mal muss irgendwas schiefgegangen sein. Denn ich habe mir irgendwann gedacht, ja, also irgendwie hat meine Hündin jetzt echt ein bisschen zugenommen. Naja, okay. Ich war jetzt auch echt viel unterwegs in letzter Zeit. Naja, vielleicht wenn sie sich wieder ein bisschen mehr bewegt, dann passt schon. Dann war ich wieder ziemlich viel unterwegs. Dann habe ich mir gedacht, also irgendwie wird es auch nicht jetzt dünner. Und eigentlich hat die jetzt auch echt ein bisschen dicke Zitzen. Dann habe ich mir schon gedacht so, ah, okay, also das müssen wir jetzt dringend irgendwie mal angucken lassen. Dann war aber gerade Wochenende mit Feiertagen und allem Möglichen. Bis ich einen Termin in der Tierklinik bekommen habe, hat es noch mal ein paar Tage gedauert. Und Hunde tragen ja nur 63 Tage. Das heißt, bis ich dann in der Tierklinik war und gesagt habe, also irgendwie müssen wir mal gucken. Eigentlich kann es nicht sein, weil mein Hund hat eigentlich einen Kastrationschip. Aber meine Hündin hat irgendwie so ein bisschen komische Schwangerschaftsanzeichen. Ich meine, hätte ja auch sein können, dass die scheinschwanger ist. Das war das, was ich zu dem Zeitpunkt vermutet habe. Aber es hat sich rausgestellt, ist sie nicht. Sie ist tatsächlich tragend. Also wir wissen noch nicht, das ist jetzt noch in der Klärung, was praktisch schiefgelaufen ist, ob der falsche Chip gesetzt wurde, ob irgendwie gar kein Chip gesetzt wurde, was weiß ich. Vielleicht wurde irgendwie ein anderer Chip gesetzt, ob das ein Herstellerproblem ist. Also das befindet sich jetzt, wie gesagt, noch in der Klärung. Weil ich habe alles dafür getan, dass das, ich war da sehr, sehr sorgfältig, habe alles dafür getan, dass das alles gut abläuft. Aber er hat offensichtlich nicht gewirkt, der Chip, also nicht so lange, wie er sollte. Und Ja, dann habe ich beim Tierarzt erfahren, dass meine Hündin tatsächlich tragend ist. Und dann haben wir nachgeguckt und haben gesehen, dass das 9 Welpen werden. Und dann hatte ich auch gar nicht mehr so lange Vorbereitungszeit und habe dann natürlich irgendwie alles umgestellt und habe mir gedacht, ja gut, also erstmal mein erster Gedanke war, okay, das wird jetzt mein wirtschaftlicher und nervlicher Untergang. Und nach ein paar Tagen drüber schlafen habe ich mir dann gedacht, nee, also jetzt freue ich mich auch einfach mit meiner Hündin, weil sie ist bestimmt jetzt gerade im totalen Mami-Glück und dann kann ich jetzt sie auch nicht irgendwie belasten mit meinen Emotionen, dass ich nicht weiß, wie ich das alles finanziell stemmen soll und so. Also habe ich dann angefangen, mich mit ihr zu freuen. Wir haben Wurfkiste gebaut, wir haben uns alles überlegt, eingerichtet, Ernährungsplan für die Welpen gemacht und. Ja, und dann ging es eigentlich schon los. Es war eine ganz, ganz unkomplizierte und irgendwie auch echt magische Geburt. Also ich weiß nicht, wer schon mal dabei war. Es ist schon wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Und die kleinen Scheißerchen sind jetzt 4 Wochen. Einer süßer als der andere. Also wirklich, so toll sind die. Jeder ein bisschen anders, aber jeder auf seine Art sowas von toll. Ich gebe mir ganz, ganz viel Mühe mit denen. Also ja, ich glaube, wer mich aus dem Pferdebereich kennt, der weiß schon, wie ich sowas betreibe. also die Kleinen haben wahrscheinlich den absoluten Premium-Start ins Leben. Und jetzt bin ich auch noch auf der Suche nach ein paar super guten 5-Sterne zu Hause. Ich habe schon sehr enge Interessenten. Es gibt auch schon Welpen, die vermittelt sind, aber es gibt auch noch welche, die noch auf der Suche sind. Dauert natürlich noch ein bisschen, die werden auf jeden Fall noch eine ganze Zeit bei mir bleiben, weil sind ja eben erst 4 Wochen. Aber falls jetzt jemand zuhört, der sagt, ach irgendwie, also so ein etwas größerer, athletischer Hund, also mein Rüde, der ist ein Laufhund und meine Hündin ist ein Schäferhund-Mischling mit Hütehund drin. Also wer irgendwie da Interesse hat und sagt, ach, sowas könnte ich eigentlich mir gerade gut vorstellen, darf mich sehr gerne kontaktieren. Und ja, deshalb habe ich jetzt momentan die Situation, weil eben meine Hündin fühlt sich echt ein bisschen überfordert, weil die Kleinen sind super gut entwickelt. Die wiegen halt jetzt so jeder so 2,5 Kilo. Und das heißt, wenn die sich irgendwo hinlegt, um die halt säugen zu lassen, dann kommen da einfach 9-mal 2,5 Kilo. Die haben jetzt schon kleine Zähnchen, die haben jetzt schon Krallen und bearbeiten da irgendwie ihr Gesäuge. Und da ist meine Hündin echt so ein bisschen so, ich glaube, ich krieg's nicht allein gestemmt. Und das bedeutet, ich helfe ihr da und sortiere das ein bisschen für sie und gebe ihr super leckere Sachen dabei und massiere sie und spiele ihr Entspannungsmusik. Und damit geht es total gut. Aber es bedeutet natürlich meine laufende Anwesenheit auch nachts. Alle 2 Stunden im Schnitt haben wir das momentan und es dauert ungefähr 1 Stunde, bis dann jeder kleine Schatz wieder so schläft, weil der eine will dann noch ein bisschen spielen, der andere will dann noch ein bisschen schmusen, der dritte will ein bisschen auf dem Kaustängelchen rumkauen und bis dann jeder mal so sanft hinübergeglitten ist ins Traumland, dauert es immer 1 Stunde. Also deshalb fühle ich mich wirklich, sagen wir mal, müde. Und ich hoffe, man hört es mir nicht zu sehr an in der heutigen Folge. Also wir werden sehen, wie es in der nächsten Folge ist, weil ich glaube, in 2 Wochen kann sich schon entwicklungstechnisch richtig viel tun. Also da sind sie dann, glaube ich, schon aus dem Gröbsten raus, könnte ich mir vorstellen. Und ich bin wieder taufrisch und kann mich klar artikulieren. So, genug des Welpenspams. Jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge in 14 Tagen. Macht's gut, grüßt mir eure Pferde.